Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein wenig über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute nehmen wir uns mal den Unterschied zwischen Coaching und Beratung vor. Eine Frage, die ganz oft gestellt wird, was oft thematisiert wird, worin genau besteht eigentlich der Unterschied zwischen Coaching, Beratung? Da versuchen wir heute ein bisschen die Taschenlampe reinzuhalten und auch unsere Position nochmal zu verdeutlichen.
Ganz genau. Also es fängt ja damit an, dass viele Menschen tatsächlich von einem Coach erwarten, dass er ihnen sagt, was sie machen sollen. Also so richtig so Tipps gibt oder vielleicht sogar psychologische Tipps und Kniffe kennt, damit die anderen das tun, was der Klient oder die Klientin gerne möchte. Und da können wir schon mal sagen, nein, das ist kein Coaching, zumindest nicht in unserem Verständnis.
Das ist ja irgendwie auch enttäuschend, oder?
Enttäuschend für Klienten, wollte ich sagen, wofür bezahle ich sie? Ne? Also warum können sie das nicht besser als ich? Und wie können sie mir denn verraten, wie ich es machen soll, wenn sie es gar nicht besser können als ich? Ja? Deswegen erwarten ja auch von viele, viele Klienten von ihrem Coach auch eine Karriere, eine vorherige Karriere selbst als Führungskraft. Das ist immer wieder als Anfrage. Wir suchen einen Coach, der muss aber selbst Führungskraft gewesen sein. Ja, und der muss auf dem und dem Level Führungskraft gewesen sein, weil ansonsten wird der nicht akzeptiert oder die.
Ja, das ist ganz interessant, ne? Jetzt habe ich das so keck gesagt. Also die Erwartungshaltung, die kann ich übrigens erstmal ganz neutral beschrieben nachvollziehen. Also wenn ich nicht genau weiß, was ist das, was wir jetzt Coaching nennen, was ist das, was wir Beratung nennen, würde ich erstmal erhoffen, dass jemand mit mehr Expertise, mit mehr Fachwissen, mit mehr Lebenserfahrung mir einen Rat gibt, der in meiner Situation hilfreicher ist, als wenn ich diesen Rat nicht bekommen habe. Also ganz direkt mal gefragt, warum machen wir das als Coaches nicht? Weil wir gemein sind?
Ja, genau, weil wir gemein sind. Nein, nicht weil wir gemein sind, sondern weil es einen anderen Weg halt gibt und weil das mit dem Beraten häufig an bestimmte Grenzen stößt. Ja? Denn wenn das so funktionieren würde, ich weiß etwas nicht, gehe zu jemandem hin, der weiß es, ich mache es, dann ist das Problem gelöst. So stellt man sich das in der Theorie vor. In der Wirklichkeit stellt man fest, ich weiß etwas nicht oder ich kann etwas nicht, gehe zu jemandem, der beraterisch tätig ist, der sagt mir, wie er es gemacht hat. Ich versuche das umzusetzen, es funktioniert bei mir nicht und ich bin frustriert. Ja, deswegen gibt es auch so wahnsinnig viele Ratgeberliteratur, wo ja auch drin steht, wie man es eigentlich nur machen muss, um alles Mögliche zu können oder mit allem Unmöglichen aufzuhören. Und diese Ratgeberliteratur ist ja auch unglaublich beliebt, so wie Ratschläge halt sind, auch beliebt. Aber sie funktionieren nicht. Und deswegen gibt es jedes Jahr noch mehr Ratgeberliteratur. Und deswegen gibt es auch viel Beratung. Natürlich muss man hier auch nochmal unterscheiden zwischen allgemeiner Beratung und Fachberatung. Das finde ich persönlich immer ganz wesentlichen Unterschied. Nehmen wir mal eine klassische Fachberatung, ist Steuerberatung. Ja, Steuerberatung, das heißt, ich habe hier einen Spezialisten, hoffentlich, für unser Steuerrecht, der oder die weiß, wie man zum Beispiel eine Steuererklärung macht oder wie man bestimmte Dinge gestalten muss, um das alles rechtlich sauber und vernünftig und nach den Regeln der Kunst machen zu können. Ja, dann will ich mich vielleicht, aus welchem Grund auch immer, nicht näher damit beschäftigen, gehe dann zu einem Spezialisten, also in dem Fall einem Steuerberater und sage, lieber Steuerberater, mach du das. Ja, das ist aber nicht nur Beratung im klassischen Sinne, sondern diese Berater, in Anführungsstrichen, nehmen einem ja auch die Arbeit ab. Ja, du musst die gar nicht mehr selber machen und der gibt dir jetzt keine Tipps. Also gibt es natürlich auch, aber in der Regel ist es ja so, der Steuerberater macht für dich die Steuererklärung. Er sagt dir nicht, wie du sie machst oder machen solltest. Und diese Fachberatung macht natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen Sinn. Im Grunde genommen ist ein Arzt ja auch ein Fachberater. Der kennt sich halt im Bereich Medizin besser aus in der Regel als normale Menschen, weil er sehr gute Ausbildung hat oder weil sie eben sehr viel Erfahrung in dem Bereich halt hat, idealerweise beides. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Knochen breche, dann flicke ich mich ja alleine nicht zusammen zu Hause, sondern ich gehe zu jemandem, der weiß, wie es geht. Gehe also zu einem entsprechenden Spezialisten, dann wird das dann gerichtet, wird es geschient und entsprechend medizinisch versorgt. Und dann weiß ich, da hat jemand einfach viel mehr Ahnung als ich und der oder die kann es dann auch besser. Und das ist halt Fachberatung, das macht ja auch Sinn, ne? Weil wir können nicht alles selber und wir brauchen in vielen Bereichen halt auch Beratung. Und deswegen ist Coaching nicht besser als Beratung, es ist anders.
Ich finde eine mal ganz wichtige Beschreibung, also dass es Situationen gibt, wo eine fachliche Beratung deutlich angezeigt ist. Also es geht eben nicht darum, besser, schlechter, sondern wir benennen erstmal das im Coaching das primäre Instrument der Beratung. Das heißt, ich gehe mit einer Fachexpertise in eine spezifische Situation und gebe Hinweise, nicht das primäre Element ist. Dann lass uns mal beschreiben, was macht denn ein Coach oder eine Coaching-Situation anders?
Naja, im Coaching ist ja die Grundvoraussetzung, dass ich davon ausgehe, dass jemand seine oder ihre Probleme selbst lösen kann, aber manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Das heißt, es ist schon alles da, aber jemand hat nicht gefühlt selber nicht die Kompetenz. Deswegen gehen ja viele zum Berater, weil sie denken, sie haben die Kompetenz nicht. Dabei ist sie da, sie sehen sie nur nicht. Ja, ein sehr Lieblingsbeispiel zu dem Thema hat mal Sir John Whitmore, leider ja schon vor vielen Jahren verstorben, mal auf einem Coaching-Kongress halt erwähnt. Fand ich sehr prägend, auf den Punkt gebracht. Er hat dann auch erzählt, er ist mal eingekauft worden zu dem Thema Beratung und Trainings und er wollte Coachings machen und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht. Uns reicht halt ein Training und eine Beratung. Und dann hat er aber um den Freiraum gebeten, ihm einen Freiraum zu geben, dass er das doch machen darf. Und er hat das auch von der Firmenleitung bekommen und dann sind die Leute auch gecoacht worden. Es gab aber eine Gruppe, die nicht gecoacht wurde und das waren tatsächlich junge Aushilfsverkäufer in dieser Firmengruppe, weil man gesagt hat, da ist die Fluktuation so hoch, die kriegen einfach ein zweistündiges Verkaufstraining und also klassische Beratung sozusagen, ja, Verkaufsberatung, Verkaufstraining und dann ist gut, weil mehr investieren wir da nicht, weil die Fluktuation ist bei dieser Gruppe auch sehr hoch und die sind sowieso bald wieder weg. Dann hat er aber trotzdem Coaching gemacht und dann haben die gesagt, ja, aber wie willst du denn ein Coaching mit Leuten machen, die noch nie in ihrem Leben was verkauft haben?
Jetzt wird spannend, ja.
Weil das ist ja dann die Idee bei ganz jungen Leuten, die noch nie was verkauft haben, die dann als Verkäufer oder Verkaufsberater da halt oder als Verkäufer arbeiten sollen und dann beraten wurden. Da würde man ja annehmen, da ist ja nichts und wenn da nichts ist, dann kann ich auch nichts coachen. Da hat Sir John dann sehr schön klar gemacht, nee, die haben alle Erfahrung im Verkauf, aber aus der Perspektive des Käufers. Das heißt, auch wenn die jetzt erst 16, 17, 18 waren, haben die ja schon seit 5, 6, 7 Jahren eingekauft, selbstständig. Ja, mit 11, 12, wo das in der Regel anfängt, manche ja noch früher. Das heißt, die kannten Verkaufsprozesse schon nur aus der Perspektive des Käufers. Und er hat mit denen ein Coaching gemacht und hat die halt gefragt, naja, was muss denn ein Verkäufer tun, damit du dich unwohl gefühlt hast? Und da hatten die eine Expertise, auf die sie zurückblicken können. Und was hatten vielleicht auch gute Verkäufer gemacht, damit du dich wohlgefühlt hast, vielleicht sogar mehr gekauft hast, als du eigentlich wolltest? Und so hat er mit den Leuten ihr eigenes Wissen aus ihnen herausgekitzelt. Die haben sich ihre eigenen Regeln geschaffen, wie man gut verkauft und was man beim Verkaufen sein lassen sollte. Er hat ihnen nicht gesagt, wie man das macht, sondern hat nur ihnen einen anderen Zugang zu bereits vorhandenen Erfahrungen verschafft. Und das ist Coaching.
Ich liebe dieses Beispiel so sehr. Ne? Und genau das ist ja das, was ein Coach auch ausmacht. Also eine Suchbewegung zu initiieren. Und das ist ja eingangs gesagt. Die Grundidee ist ja im Grunde, alles ist da, nur manchmal versteckt. Nicht zugänglich für die Führungskraft selbst, nicht zugänglich für die Person selbst. Und die Aufgabe primärer Art ist Suche, bis du etwas findest, was für die Klientin, für den Klienten nützlich für seine und ihre Situation sein kann. Das heißt, Coaching primär als Suchbewegung in einer Person oder eben auch äußerlich. Und ich finde dieses Beispiel deshalb so stark, weil es nochmal aufzeigt, oft suchen wir sehr schematisch. Also hat jemand das schon mal gelernt? Nein, das kann die Person nicht. Ja, deshalb finde ich zum Beispiel im Coaching auch immer wieder hilfreich, breit zu suchen. Also am Beispiel, jemand spielt Tennis in seiner Freizeit. Hat mit dem Job nichts zu tun, weil die Person kein Tennisprofi ist. Und trotzdem können wir aus dieser Art und Weise, wie die Person sich Tennisspielen beigebracht hat, was sie dabei erlebt, was diese Person motiviert und so weiter, Rückschlüsse ziehen oder nützliche Zugänge aktivieren für die berufliche Entwicklung und so weiter und so fort. Und das ist erstmal eine Grundhaltung. Das heißt, die Grundhaltung ist Suche, weil es ist meist irgendwo da, manchmal versteckt.
Genau, und selbst wenn es nicht da sein sollte, dann geht es ja darum, eigene Lösungen zu finden. Und in der klassischen Beratung ist es eben so, es gibt eine Lösung von der Stange. Ja, es gibt eine Lösung, die ist mehr oder weniger vorgefertigt und die funktioniert wahrscheinlich in vielen Fällen, vielleicht sogar in einer deutlichen Überzahl der Fälle sogar gut, vielleicht sogar sehr gut, aber eben nicht individuell immer passend. Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn es darum geht, brauche ich jetzt Beratung oder Coaching, weil das viele Menschen nicht wissen. Die klassische Beratung hat in der Regel Kochrezepte und die sind gut, die sind in der Regel okay und die helfen halt weiter. Aber manchmal helfen sie eben auch nicht weiter, weil man eben eine individuelle Lösung braucht, weil eben die ganzen Tipps und Tricks eben nicht auf meine Situation passen oder weil ich es eben nicht umgesetzt bekomme, so wie alle anderen es angeblich bisher umgesetzt bekommen haben. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man eine individuelle Lösung braucht, also maßgeschneidert, das wäre sozusagen die Analogie zu der Stangenware, dass man hier schaut, wie kann ich ein bestimmtes Anliegen verfolgen, wie kann ich ein bestimmtes Ziel verfolgen, wie kann ich ein Problem lösen, wie kann ich einen Konflikt lösen, nicht wie es im Handbuch drin steht, sondern wie es halt im echten Leben passiert. Da brauche ich jemanden, der mir Umsetzungsunterstützung gibt, der also dabei ist, während ich die Themen versuche anzugehen und umzusetzen. Das ist eine große Stärke von Coaching, genau diese Umsetzungsunterstützung, also nicht nur Ratschläge zu geben wie in einer Beratung, sondern dabei zu sein, wenn die Dinge umgesetzt werden müssen, wenn die Dinge gemacht werden müssen. Und das finde ich zum Beispiel eine große Stärke von Coaching, dass es individuell ist. Es gibt keine Lösung von der Stange. Jeder Fall ist anders. Und dass man auch dann weiterhelfen kann, wenn Klienten tatsächlich in einem bestimmten Bereich selber keine Kompetenz haben. Jetzt sagt man sich, ja, aber wie kann das sein? Ich habe ja gerade sozusagen das Gegenteil behauptet. Nee, die Ressource liegt an einer anderen Stelle. Jemand, der vielleicht keine inhaltliche Kompetenz in einem bestimmten Bereich hat, die aber braucht, um sein Problem zu lösen, kann natürlich im Rahmen von einem Coaching auch sich damit auseinandersetzen, wieso diese Kompetenz jetzt gar nicht da war. Vielleicht, weil jemand sich für ein bestimmtes Thema gar nicht interessiert hat. Und dann kann das Coaching wieder als individuelle Maßnahme helfen, genau dieses Interesse, diese Motivation in einem Menschen zu wecken. Denn was nutzt es mir, dass ich weiß, wie ich einen Weg gehe, wenn ich zu faul bin oder zu desinteressiert, ihn zu gehen, weil ich lieber einen anderen Weg halt gehe. Und das ist eben das Problem mit diesen vorgefertigten Lösungen, mit diesen vorgefertigten Wegen. Die passen für viele Menschen, aber eben nicht für alle. Und wenn es individueller sein muss oder soll, dann kann Coaching möglicherweise hier mehr weiterhelfen als eine fachliche Beratung.
Das heißt, jetzt haben wir es ja definitorisch und auch an Beispielen so ein bisschen nebeneinander gestellt und auch nochmal differenziert. Jetzt kennen wahrscheinlich viele der Hörerinnen und Hörer diesen guten alten Spruch, Ratschläge sind auch Schläge, so rum geht der. Der gute alte Spruch, der mir nicht einfällt. Ich sage nämlich ganz gerne immer, Schläge sind auch Ratschläge.
Was ja auch stimmt, ja. Schläge sind auch Ratschläge. Nackenschläge des Lebens sind definitiv Ratschläge. Wir hören dann nur gerne nicht zu, weil uns das nicht so gut gefällt, was man ja auch verstehen kann. Aber klar, es ist halt mit den Ratschlägen so, sie untergraben ein kleines bisschen schon unsere Kompetenz, es selbst zu können.
Und das finde ich, ist wirklich so eins der wesentlichen Schlüssel. Also erstmal das Zutrauen, also Vertrauen, aber vor allem auch Zutrauen in eine Person, dass oft mehr möglich ist, als ich vielleicht selbst sehe, als ich mir selbst eingestehe. Und wir kennen das, ich springe mal einmal so in Kindererziehung, ein Kind kann irgendwas nicht, beherrscht irgendwas nicht, ne, dann können die Eltern oder auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, komm, ich mach das eben mal für dich, ne, dann geht's schneller, so, was lernt das Kind, aha, wenn ich mich dumm stelle, machen das andere für mich, ne, und dann werden daraus Führungskräfte. Das nur so am Rande. So, dann lernen die nämlich Delegationsfähigkeit. So, vielleicht, naja, so. Das andere ist, dass die Kinder nicht lernen, aha, ich könnte es selber können. Und das genau ist das Spannende. Und das mag ich ganz persönlich auch am Coaching, so diese Haltung, Entwicklung, Wachstum ist wirklich möglich durch die Person selbst und durch die Eigenmotivation selbst. Und wir brauchen gar nicht so sehr das von außen oder von oben Gebende.
Ja, und das ist ein ganz wesentlicher Gedanke, weil der halt auch das aufnimmt, was man gemeinhin auch über das Coaching sagt, nämlich, dass es ja Hilfe zur Selbsthilfe sein soll. Ja, und nicht immer mehr abhängig machen, weil das ist auch so ein Kennzeichen, was wir manchmal von Beratung halt haben. Ich habe dann jemanden, der weiß, wie es geht, dann muss ich es selber nicht machen. Nachteil ist aber, ich werde dann in der Regel immer abhängiger von einer Person, weil ich mich ja nicht damit beschäftige. Vielleicht kann ich die Person gegebenenfalls auch auswechseln oder die Dienstleistung, die damit verbunden ist. Aber trotzdem entstehen so natürlich Abhängigkeitsstrukturen, wenn man es jetzt mal überzeichnet, ne? Aber am Ende ist es ja so, wenn ich mich jetzt nicht mit Steuerrecht auseinandersetzen will, wenn ich meine Steuererklärung nicht alleine machen will, dann brauche ich halt einen Steuererklärer, einen, der weiß, wie es geht und in dem Sinne nicht in jetzt einem klassischen Abhängigkeitsverhältnis, aber in diesem Sinne brauche ich dann jemanden, klar. Und ob es jetzt ein bestimmter ist, das muss nicht unbedingt so sein. Aber klar, es ist halt so, dass Coaching schon diesem Grundgedanken folgt. Es gibt eine individuelle Lösung und es gibt eben eine Lösung, die mich selbst befähigt. Ja, ich schaffe es aus mir selbst heraus. Und das wissen wir aus der Psychologie, dass gerade der Aspekt der Selbstwirksamkeit, ja, das Locus of Control, wie wir das so schön dann in der Psychologie nennen, also der Ort der Kontrollüberzeugung, dass das letzten Endes etwas ist, was ganz wesentlich ist für persönliche Entwicklung, auch für persönliches Wachstum. Denn wenn ich nicht daran glaube, dass ich die Dinge selbst kann, dann werde ich nicht besonders motiviert sein, es auszuprobieren. Andersrum, Menschen, die gelernt haben, dass sie sich mit Dingen auseinandersetzen können, und dass sie das dann hinbekommen, nicht weil ihnen das jemand gesagt hat, sondern weil sie gelernt haben, zum Beispiel über ein Coaching ihre eigenen Ressourcen zu entdecken und nutzbar zu machen. Das kann dann eben zu Wachstum führen. Und deswegen bedeutet das auch in der Konsequenz, und das finde ich ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, dass Coaching nicht abhängig macht, sondern sich überflüssig macht. Das heißt, die Idee von Coaching ist immer, dass es endlich ist, dass es also nicht über Jahrzehnte geht, sondern bei uns sind die Coachings ja mehrere Monate, manchmal vielleicht ein Jahr lang, aber in der Regel nicht viel länger, weil wir auch sagen, dann muss das Coaching zu Ende sein, weil ansonsten wird man dem Anspruch nicht gerecht, dass man sich überflüssig gemacht hat.
Also wir reden davon, dass es kein Kaugummi-Coaching wird. So, und ich habe gerade gedacht, Selbstentwicklung ist nicht delegierbar. Auch das ist vielleicht nochmal ein Schlüsselsatz. Also Coaching zielt im Kern auf Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit, Selbstentwicklung und eben nicht Fremdinitiierung, was dann wiederum in die Abhängigkeit führt. Und Coaching will Freiheitsgrade erhöhen und Unabhängigkeit zumindest unterstützen. Jetzt haben wir es ja bewusst fast in so einer Logik schwarz-weiß nebeneinander gestellt, also betrachtend nebeneinander gestellt. Lass uns mal für einen Moment in die Graubereiche reingucken. Gibt es Momente, jetzt vielleicht sogar aus unserer Praxis geplaudert oder aus Beispielen, wo du sagst, wo wir auch sagen, naja, wenn ich ganz ehrlich bin, da kommt mir ein kluger Gedanke oder erstmal es kommt mir ein Gedanke und ich schluck den nicht runter oder gelingt es dir immer, vollends rein prozessual zu begleiten?
Also das ist natürlich ein Ideal, dass man sagt, man orientiert sich an dem Prozess, man geht gar nicht an die Inhalte ran und die Klienten füllen dann tatsächlich diese prozesshaften Elemente mit ihren eigenen Inhalten. Und aus den genannten Gründen, eben die Selbstständigkeit zu fördern, Unabhängigkeit zu fördern, aus sich selbst heraus mehr zu fördern und nicht in Abhängigkeit zu kommen, die sprechen ja auch für diesen Ansatz. Jetzt ist es allerdings natürlich so, dass man auch als Coach, wenn man Erfahrungen hat, ja auch das eine oder andere schon erlebt hat. Und man gleichzeitig häufig ja eben auch von Klienten gefragt wird, wie würden Sie es denn machen? Und ich finde es jetzt unproblematisch, Position zu beziehen, wenn man es nicht mit dem Anspruch macht, dass der Klient es dann auch machen muss, sondern einfach zur Inspiration. Ne? Wir wissen ja auch, dass es sowas gibt wie Lernen am Modell. Das heißt, durchaus mal seine Meinung zu machen, durchaus mal seine Meinung zu sagen, durchaus mal die Erfahrung von anderen Klientinnen und Klienten in das Coaching mit einfließen zu lassen. Das ist etwas, wofür nach meiner Erfahrung Klienten sehr dankbar sind und wo ich zumindest nicht die Erfahrung gemacht habe, dass es Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit und in ihrer Autonomie einschränkt, sondern einfach zusätzliche Perspektiven eröffnet. Der entscheidende Knackpunkt dabei ist aber zu sagen, Sie müssen es nicht so machen. Das sind einfach nur Beispiele von anderen, die es so gemacht haben. Daran kann man sich inspirieren lassen. Und es gibt einen Unterschied zwischen Inspiration und Kopiervorlage. Und das ist mir in meiner Arbeit dann natürlich nach wie vor wichtig. Ein anderer Aspekt ist eben die Augenhöhe, die man im Coaching halt haben sollte. Da Coaching eben keine klassische Fachberatung ist, sind wir in der Regel nicht höher gestellt sozusagen von der fachlichen Hierarchie als die Klienten. Wir sind natürlich die Experten für den Prozess, aber die Klientinnen und Klienten sind die Experten für die Inhalte, weil niemand kennt das Unternehmen und das Leben und die Arbeit, die eigene Arbeit besser als die Klienten selbst. Ja, ich kann ja jetzt nicht jemandem sagen, ich kenne ihre Arbeit besser als sie. Und in der klassischen Fachberatung passiert das aber durchaus, dass ein Fachberater sagt, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie Ihre Arbeit besser machen können. Und das geht natürlich nur in einem schmalen Bereich und in dem geht das dann auch. Und deswegen gibt es ja auch Beratung. Wenn das alles schlecht wäre, dann wird es das ja schon lange nicht mehr geben in dem Umfang. Also es macht ja durchaus Sinn, jemanden da entsprechend etwas zu zeigen. Zum Beispiel klassische Schulungen, das kennen wir ja auch. Ne? Wenn also zum Beispiel jemand IT-Schulungen halt macht, wenn du nicht weißt, wie ein bestimmtes IT-System funktioniert, dann ist es natürlich hilfreich, jemanden zu haben, der weiß, wie es klappt, weil diese Komplexität nicht immer in Form von einem Handbuch abbildbar ist, was ich einfach nur durchlesen muss. Ja, das wäre schön, wenn das so funktionieren würde, aber Menschen lernen da natürlich auch am Modell.
Ich teile das erstmal so aus der eigenen Beschreibung und ich finde gerade so diesen Aspekt von gleicher Augenhöhe nochmal betonenswert oder nochmal wiederholenswert, weil das Kritische wäre, ich denke etwas oder ich gebe eine Anregung rein und der Klient, die Klientin nimmt die 1:1 und hängt bewundert an meinen Lippen. Das nährt sehr den eigenen Narzissmus. Das wäre aber nicht Coaching. Das heißt auch, eine Art und Weise, sich anzugewöhnen, so zu formulieren, die eigenen Sichtweisen anzubieten, wirklich als Angebot und nicht als Verschreibung. Und deshalb ist gerade das, was du vorhin gesagt hast, was ich übrigens auch erlebe, dass viele Unternehmen, die suchen nach Führungskräften, die lange erfahren sind, ein breites mentales Kreuz haben und dann Coaches werden. Und das kann super funktionieren. Wir erleben das ja in der Coaching-Ausbildung auch oft, dass Führungskräfte zu exzellenten Coaches werden. Aber die Gefahr struktureller Art besteht genau darin, dass jemand allein durch diese Expertise, durch diese Lebens- und Berufserfahrung als zu hochwertig empfunden wird. Und ich finde das ganz interessant. In der Coaching-Ausbildung bei uns berichten ja gerade diese Teilnehmenden. Sie sagen, mir fällt es unglaublich schwer, meinen Beratermuskel abzutrainieren. Das heißt, genau diesen Teil nicht primär zu sehen, sondern der darf weiter da sein, sekundär. Aber das Primäre ist sozusagen das Zutrauen, Vertrauen, Rekonstruieren von Ressourcen, um darüber einen Entwicklungsprozess in jemanden zu ermöglichen und nicht an jemanden vorzunehmen.
Ja, dazu fällt mir wieder ein kleines Zitat ein von Sir John Whitmore. Nämlich, er sagte einmal, dass es die Kunst im Coaching besteht, weniger darin, das Coachen zu lernen, als vielmehr das Beraten sein zu lassen.
Ach, der alte John, ne? Ich denke, es ist schön, dass wir nochmal heute so intensiv an dem vorbeikommen. Ist übrigens nochmal eine Leseempfehlung. Ne? Ich meine, heißt das nicht einfach Coaching?
Nee, es heißt Coaching for Performance.
Ah, Coaching for Performance.
Sir John Whitmore.
Ja, ja. Deutliche Leseempfehlung, auch wenn es schon ein bisschen eine eine ältere Veröffentlichung ist, aber ich finde die immer noch sehr bemerkenswert.
Ja, schon, glaube ich, mittlerweile fast 20 Jahre alt, aber immer noch etwas, was die Basics von Coaching gut beschreibt. Und Sir John hatte immer sehr handfeste Modelle. Er war ja in seinem früheren Leben, bevor er Coach wurde und Coaching auch sehr bekannt gemacht hat, gerade in Großbritannien, war er Profi-Rennfahrer. Und er hat dann versucht, also diese Prinzipien, die Erfolgsprinzipien, die er aus dem Rennfahrertum kennengelernt hatte, dann eben auch an das Thema Coaching zu übersetzen. Und war damit ja auch sehr erfolgreich. Und wir wissen ja auch aus der Erfahrung heraus, dass Sportanalogien im Coaching natürlich immer akzeptiert werden und überhaupt im Management auch eine hohe Akzeptanz haben. Weil im Sport geht es natürlich um solche Aspekte wie Gewinn, Leistung, Ziele erreichen. Das ist natürlich immer so eine gewisse Nähe. Aber Coaching ist eben auch mehr als das. Also Coaching ist für mich, und damit kommen wir auch nochmal auf einen wichtigen, meiner Meinung nach zumindest, Aspekt. Coaching ist mehr als höher, schneller, weiter. Sondern Coaching hat auch einen hohen reflexiven Anteil, wo es auch darum geht, Platz dafür zu haben, mal über die Dinge nachzudenken, über die sonst nicht nachgedacht wird und mit denen die Klienten selbst auch als Anliegen gar nicht kommen, wo aber häufig ein großer Optimierungspotenzial, ein großes Optimierungspotenzial liegt. Und das ist meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach auch ein Unterschied zur Fachberatung, wo das faktisch gar nicht passiert. Dass wir nochmal drüber nachdenken, wie konnte das eigentlich passieren? Wie sind blinde Flecken überhaupt erst entstanden? An welcher Stelle sind möglicherweise noch weitere blinde Flecken? Was kann man daraus lernen? Wie kann man die beseitigen? Du hattest ja mal das Beispiel genannt, auch von einem Klienten, den ich als sehr hochreflektiert in seiner Äußerung empfunden habe, und der ja sagte, ich bin jetzt hier seit einem halben Jahr Vorstand und ich bin noch nie kritisiert worden, seitdem ich das mache. Das heißt, die Leute haben Angst vor mir. Das fand ich ein sehr hohes Maß an Reflexion. Und die Begründung war ja, ich habe es nicht vergessen, was du damals gesagt hast, dass ja dieser Klient von dir auch sagte, es ist unmöglich, dass ich in einem halben Jahr keinen Fehler gemacht habe. Mhm. Und wenn keiner was sagt, dann heißt das eben nicht, dass ich keinen Fehler gemacht habe, sondern das heißt halt nur, dass die Leute nichts sagen. Und das ist ein Problem. Und dieses hohe Maß an Reflexion haben leider, oder aus unserer Perspektive auch manchmal Gott sei Dank, nicht viele Führungskräfte. Und das ist aber für mich so ein typisches Beispiel dafür, warum Coaching Sinn macht. Denn wenn man sich nur die Fragen stellt, die sich aus dem Offensichtlichen heraus ergeben, dann komme ich damit relativ weit bis an eine bestimmte Stelle. Wenn ich aber weiterkommen will, dann muss ich mir auch manchmal die Fragen stellen, die über das Offensichtliche halt hinausgehen. Und das war, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel zu sagen. Ne? Nicht kritisiert zu werden ist nicht unbedingt ein Zeichen von Kompetenz. Es kann auch, muss aber nicht, kann aber eben häufig, und das ist es eben leider auch häufig, ein Zeichen sein von einer Schweigekultur, von einer Angstkultur, von einer Wegduckkultur. Und machen wir uns nichts vor, das ist immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Und wie wir gerade momentan ja auch auf der Weltbühne erleben, erlebt es eine Renaissance.
Und ich finde diesen Gedanken nochmal sehr, sehr bemerkenswert. Fragen stellen, die nicht nur aus dem Offensichtlichen kommen. Und das genau ist Coaching. Es greift eben nicht nur das Thema Leistung und Performance auf, sondern auch Reflexion als Wert an und für sich, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen und vielleicht manchmal auch, Achtung, tapfer sein, alle Führungskräfte, eine neue Frage, die dann wiederum vielleicht auch wieder etwas Neues entstehen lässt. Und das ist also für mich ist es so, ich gucke mir das immer an, wie ein moderierender Prozess, der zwar eine Ausrichtung hat, eine Zielsetzung hat, der auch Anteile, haben wir ja gerade gesagt, von Expertise haben darf, der aber primär ein angeleiteter Suchprozess ist. Und so verstehen wir erstmal Coaching. Und von daher verbieten sich sozusagen auch so schnelle Versprechen von durch das 2-Tages-Coaching werden Sie Multimillionär. Da würde ich sagen, ja, weiß ich auch nicht.
Ich schon, wenn das ginge, dann würde wohl keiner dieses Angebot mehr machen müssen. So, insofern sehen wir halt hier, das ist das übliche Versprechen nach Lottozahlen. Deswegen sage ich mal, wenn Sie einen guten Coach suchen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann nehmen Sie immer auch den gesunden Menschenverstand als Maßstab. Wenn Ihnen jemand was verkauft, einen Erfolg verkauft, dann fragen Sie sich immer, warum verkauft mir jemand einen Erfolg? Wenn er ihn selbst anwenden würde, müsste er ihn doch nicht mehr verkaufen. Ja, das macht keinen Sinn. Und da kommen wir dann mit der guten alten Logik dann doch schon relativ schnell weiter. Niemand verkauft einen Lottogewinn für 50 Euro. Das macht einfach keinen Sinn. So, und das ist im Coaching ganz ähnlich. Vielleicht noch ein Aspekt zum Schluss, der mir noch wichtig ist, um deutlich zu machen, gibt es noch einen leckeren Unterschied zwischen Coaches und Berater. Die Berater, wenn es gute Berater sind, wir reden natürlich erstmal von guten Beratern, sind natürlich Fachexperten, ja, sind Experten, die auf ihrem Fachgebiet auch den Klientinnen und Klienten klar überlegen sind. Ja, und das ist ja auch gewollt. Ja, ich will ja jemanden haben als Fachberater, ich will ja einen Steuerberater haben, der mehr Kompetenz auf dem Feld hat als ich, um mal dieses Beispiel wieder zu bemühen, weil sonst könnte ich es ja gleich selber machen. Ja, und ich kann es nicht und ich will es nicht. Und das heißt, ich will einen kompetenteren haben als ich. Und das führt eben viele Leute eben, wie gesagt, dazu, das auch vom Coach zu erwarten. Aber das ist dann die Nachricht des Tages. Falls Ihr Coach nicht nebenbei auch zufällig Steuerberater ist, wird er Ihnen diese Mühe nicht abnehmen können. Wenn Sie mit einem Steueranliegen zu einem Coach gehen, dann wird er oder sie Ihnen nicht weiterhelfen können. Coaching bedeutet eben, wie gesagt, eher an überfachlichen und nicht an den fachlichen Beratungsthemen halt zu arbeiten. Kurzum gesagt, es geht mehr um das Wie als um das Was. Und das wissen wir ja, dass manchmal die Motivation, also warum ich etwas tue oder warum ich etwas lasse, viel entscheidender ist. Denn es nutzt mir nichts, die ganze Kompetenz zu haben, wenn ich meine Kraft mangels Motivation nicht auf die Straße bekomme. Und da kann dann manchmal Coaching halt helfen. Und in vielen Fällen halt auch nicht. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Denn manchmal reicht auch eine Fachberatung. Ja, manchmal brauche ich kein Coaching. Nicht alles muss gecoacht werden. Und gute alte Fachberatung hat definitiv auch ihren Zweck und hat auch definitiv ihren Sinn. Und die wird es auch noch lange geben. Deswegen plädieren wir beide ja auch immer für eine friedliche und befruchtende Koexistenz von Coaching und Beratung. Also überall da, wo ich auch eine fachliche Expertise habe, wo die von Klientinnen und Klienten gewollt ist und ich die auch willens und in der Lage bin einzubringen, kann das wunderbar das Coaching ergänzen. Wenn ich aber keine fachliche Kompetenz halt habe, dann sollte ich lieber schweigen. Ja, und damit haben wir, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Schweigen, sind wir auch wieder am Ende dieses Podcasts angekommen, dieser Folge angekommen. Ich hoffe, der Unterschied zwischen Coaching und Beratung ist deutlich geworden. Gibt es aus deiner Sicht noch einen Big Point, den wir vergessen haben bei dem Thema?
Ich glaube, wir haben das wirklich gut beleuchtet und wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen darüber eine Klarheit gebracht haben und wirklich die Unterschiede für alle transparent gemacht haben. Ich möchte von meiner Seite sagen, danke fürs Zuhören, danke für Ihre Zeit. Und wenn ich einen guten Rat zum Ende geben darf, lassen Sie sich coachen.
Also vielleicht wieder ein Ratschlag, das wollen wir gar nicht. Machen Sie es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.